Hallo zu unserer ersten Show in dem Jahr 2018 und heute haben wir den 20.01. und wir haben heute sogar eine kleine runde Show und zwar ist das auch unsere 40. Show, das heißt nicht 40 Jahre SOT Radio Show, sondern insgesamt schon die 40. Das ist, glaube ich, auch mal ganz gut zu wissen, dass wir wirklich schon 40 Shows gemacht haben. Ja, und so viel dazu. Mit dabei sind heute der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die May.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Und die Ingrid.
Hallo.
Hallo und ich bin Jörg. Okay, wie immer, ihr könnt uns anrufen, fleißig mitchatten. Der Telefonhörer ist jetzt aktiv, wer gerne anrufen möchte. Genau, ja, unser heutiges Thema in unserer 40. Show, die Oligarchie, ihre Hintermänner, ihre Macht und ihr eigentlicher Plan. Das wollen wir heute besprechen. Ja, Öl heutzutage ist ganz wichtig. Ohne Öl würden wir jetzt alle nackig auf dem Stuhl sitzen oder nicht mal einen Stuhl haben. Das heißt, Öl ist etwas ganz Wichtiges, was überall verwendet wird, in Medizin, in der Technik, in der Kleidung, in der Kosmetik und so weiter und so fort. Und wir wollen uns halt heute mal mit diesem Thema befassen, was denn so mit diesem Öl auf sich hat und wer denn überhaupt so dahinter steht und wer das ganze Thema so sehr gepusht hat. Genau, und die ganze Show basiert auf einer oder auf zwei Dokus von James Corbett. Dazu vielleicht zwei, drei Hintergrunddaten. James Corbett, der ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob er direkt US-Amerikaner ist. Auf jeden Fall lebt er in Japan seit vielen Jahren, glaube ich, seit 2007 oder 2004, besser gesagt. Und seit 2007 macht er diesen Corbett Report und ist eigentlich international sehr bekannt aufgrund seiner sehr, sehr guten Recherchen, wie auch diese zwei Dokumentationen, die er hier erstellt hat. Und ja, über diese oder über zwei seiner Shows möchten wir heute berichten. Insgesamt haben sie oder sind das zwei Teile. Der erste Teil, der ist so eher zu den Hintergründen, zu den Öl, wie das überhaupt entstanden ist und ja, wie sie es entwickelt hat. Und die zweite Show ist dann halt, wie sich diese ganze, was halt so die Auswirkungen sind von diesen Oligarchen, so schön wie er das beschreibt. Genau. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Mhm.
Ja, da muss man auch erwähnen, dass die ganze Doku im Großen und Ganzen auf dem Buch von William Endall basiert und das Buch, deutscher Titel ist Es klebt Blut an euren Händen. Also es gibt deutsche Übersetzung und ja, da gibt es viel mehr Details und Hintergrundinformationen.
Ist das Buch 2006 erschienen von Engdahl oder?
Ich weiß nicht genau.
Weiß nicht genau. Okay, aber wir können das später noch mit verlinken, das Buch von Engdahl. Gerade wer Interesse hat, nochmal also ein paar genauere Hintergrundinformationen bekommen, können wir das Buch durchaus empfehlen von William F. Engdahl. Genau. Gut, würde ich mal sagen, fangen wir mal an zu diesem ganzen Ölthema. Und zwar, ja, natürlich die erste Frage, ja, wann ist denn diese Oligarchie entstanden oder besser gesagt, durch wem? Weiß das jemand von euch? Ja, wer ist der Hintergrundmann?
Also der Corbett fängt in seinem Bio-Report damit an, dass er eben ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Rockefeller, von der Rockefeller-Familie beleuchtet. Und da gab es einen, ich glaube, das war der erste Rockefeller, der hieß William Avery Rockefeller und der war auch bekannt unter dem Namen zur damaligen Zeit Devil Bill, also teuflischer Bill.
Teufelsbill.
Teufelsbill, genau. Weil er eben sein Geld damit verdient hat, dass er durch die Städte gezogen ist und sein sogenanntes Rock Oil verkauft hat, das er dann angepriesen hat als gepriesenes Krebsheilungsmittel, was total gelogen war. Das war einfach irgendein Mix aus irgendwas. Und die Leute sind dem dann halt immer wieder auf die Schliche gekommen, dass das eben nicht funktioniert hat. Und im Deutschen gibt es auch ein Wort dazu, das nennt man Quacksalber oder Scharlatan. Und der ist halt damals dadurch berühmt geworden, dass er eben so ein Quacksalber war, der durch die Städte gezogen ist und das, sein Elixier da verkauft hat. Genau, und dieser
Avery,
genau.
Also er war ein typisch amerikanischer Geschäftsmann.
Genau. Und viele haben ihn nachgeahmt, offensichtlich.
Und er steckt in der Familie drin.
Genau. Und genau dieser Avery Rockefeller, der wurde auch 1849 wegen Vergewaltigung angeklagt in Cayuga, an einem kleinen Mädchen und hatte mit seiner ersten Frau 6 Kinder, die er dann verlassen hat. Und ist
sitzen
dann,
lassen hat, oder?
Sitzen lassen hat, so kann man es eigentlich ausdrücken. Und ist dann nach Kanada ausgewandert, hat eine zweite Frau geheiratet, während er mit einer dritten Frau gleichzeitig nochmal 2 Kinder hatte. Und einmal hat er gesagt, zu seinen Erziehungsmethoden, das vielleicht auch interessant ist in Bezug auf seinen Sohn, John D. Rockefeller, der dann danach die Familiendynastie übernommen hat, hat er eben gesagt zu den Erziehungsmethoden, ich betrüge meine Jungs bei jeder Gelegenheit, die sich mir bietet. Ich will sie schlau machen. Also da kann man vielleicht schon sich vorstellen, was das für ein Vater war und was für Einflüsse er auf seinen Sohn dann gehabt hat, auf John D. Rockefeller, der dann, glaube ich, 102 Jahre alt wurde.
Nee, John D., das ist dann...
Das müsste eigentlich der Sohn sein, ja.
Nee, das ist der Sohn, dann gibt's, der hatte dann einen Sohn, das müsste dann der David gewesen sein.
Ja, stimmt. Ja.
Okay.
Genau, also, ja. Also keine gute Familiengrundbasis, diese Rockefellers. Und die werden so hoch gepriesen.
Ja, und interessant ist auch, dass im englischen Wiki eben nichts darüber steht, wie dieser Avery Rockefeller drauf war und wie der überhaupt sein erstes Geld verdient hatte. Im Deutschen steht es.
Eine Info gibt es aber im englischen Wiki, dass er seine erste Frau, bevor seine erste Frau geheiratet hat, war eigentlich verliebt in eine andere Frau. Die war aber arm und seine Frau, die er dann geheiratet hat, hat $500 mit in die Ehe eingebracht.
Ah, ja. Irgendwo muss man ja das Geld bekommen, ne? Ja.
Startkapital.
Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz, also zum Hintergrund, also das war ja auch die Zeit, wo das Öl im Prinzip entdeckt wurde, so nach und nach, und in USA halt auch Öl gefunden wurde, und das fing halt dann eher so im Kleinen an, und man muss halt auch noch sehen, dass damals das Öl, soweit ich weiß, hauptsächlich für Petroleumlampen, ne, genutzt wurde, also es hat jetzt noch nicht die große Bedeutung, die es dann später hatte. Und dann waren eben verschiedene kleine Einzelunternehmer oder es gab ja auch diesen Ölrausch, ne, dass dann jeder da Öl finden wollte und so. Also das war so das Umfeld, in dem dann eben der Rockefeller halt auch dann groß wurde und da halt mit sehr, sag ich mal, man könnte sagen, cleveren Geschäftsmethoden, andere würden vielleicht sagen, rücksichtslos und knallhart und unfair, je nachdem, wie man es sehen will, aber dann halt geschafft hat, dieses komplette Geschäft unter seine Kontrolle zu bringen, indem er zum Beispiel einen Deal gemacht hat mit einem Zugunternehmen, weil eben der Transport des Öls halt so wichtig war. Also er ist dann in diesem Umfeld dann eben groß, der große Oligarch geworden, der er dann später war, aber das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund.
Ich glaube, da muss man kurz erwähnen, dass das Ganze hat angefangen, als diese Bohrungsmethode entdeckt wurde. Also eine Bohrungsmethode, mit der man ziemlich viel Öl fördern könnte. Und dieser Entdecker, der blieb quasi unbekannt, also er konnte kein Geld damit verdienen. Und ich glaube, Rockefeller hat dieses Zeichen oder diese Möglichkeiten erkannt. Und hat angefangen, als Erster diese Technologie anzuwenden und dann so langsam nach und nach über das ganze Land so ein Monopol gebildet.
Und nicht nur über das Land.
Er war total clever dabei, ja, aber auch. Ne? Also das muss man ihm lassen, bei aller Kritik. Er hat halt ganz schnell erkannt, je größere Mengen wir fördern, desto wichtiger wird Transport. Und die Nase vorn hat der nachher bei den Transportkosten am meisten sparen kann und ist dann da halt quasi diese Kooperation mit der, wie heißt sie,
mit den Zugunternehmungen.
Ja, genau, eingegangen und hat halt gesagt, dass er halt, dass sie ihm halt günstige Transportraten bieten müssen dafür, dass er halt garantiert, dass sie regelmäßig große Mengen von ihm transportieren und für die anderen sind die Preise halt für den Transport des Öls in die Höhe gestiegen.
Und man muss auch dazu sagen, also bevor das Öl überhaupt so groß aufkam, gab es eigentlich noch eine alternative Alkohol das, was halt genutzt werden sollte. Und das, diese Alkohol hat dann halt auch gedacht, man könnte damit eine Maschine betreiben, wenn sie das nicht sogar gemacht haben damals. Und das Öl hat dann wirklich alles verdrängt und wurde, dadurch wurde dann Monopol ausgebaut, dass überhaupt Alternativen kaputt gemacht wurden.
Ja, das kam ein bisschen später, glaube ich, in den 20ern oder 30ern, weil damals stand es gar nicht fest, dass das Öl quasi die Hauptenergiequelle der Zukunft sein wird.
Also diese Sache mit dem Öl, also wie dann die Lampen, also die Petroleumlampen an Bedeutung verloren haben, weil die Glühbirnen aufkamen und die elektrisch betriebene Beleuchtung, also die elektrisch betriebene Beleuchtung, wie wir sie heute haben, hätte damals dann die Petroleumlampen abgelöst und dann hätte Petroleum und dieses Öl, diese Ölindustrie Bedeutung verloren. Aber just in dem Augenblick kamen dann die Autos auf, also Benzinautos und auch Dieselautos und die haben dann zum Antrieb Benzin, Schrägstrich Diesel gebraucht, die dann also von Öl als Ursprungsmaterial herstammen. Und das war dann so, dass man in der Anfangszeit dann auch neben dem Benzin Diesel auch Alkohol verwenden hat können, die dann mit kleinen Unternehmen dann sozusagen auf dem Feld produziert werden konnten. Und das war dann halt nicht mehr so. Das war die Sache.
Also ein nachwachsender Rohstoff.
Ja, es war total visionär eigentlich. Das hat ja, der Ford hat ja auch sein Modell T für beide Kraftstoffe ausgelegt. Es war ja auch wohl eine Zeit lang so, dass Ethanol der zuverlässigere Kraftstoff war, dass es halt beim Benzin zu große Unterschiede gab. Und der Ford hat ja auch die Vision, dass eines Tages quasi Kraftstoff aus allem gewonnen werden kann, was am Wegesrand blüht und wächst. Und das ist halt einfach, wenn man guckt, heute E10-Kraftstoffe, also es ist halt, das sind halt schon Visionen, ne, die dann wirklich auch Wirklichkeit geworden sind.
Also und anscheinend haben die Öloligarchen, darunter auch Rockefeller, eben ein Problem damit gesehen, darin gesehen, dass man solche Fahrzeuge auf den Markt bringt, die eben mit Alkohol laufen, weil sie eben nicht so leicht monopolisierbar sind als Öl. Mhm. Weil sie eben nachwächst und jeder theoretisch, wenn man groß genug ein Feld hat, das groß genug ist, sich seinen eigenen Treibstoff.
Wäre auch Talk gewesen und die Leute wären auch Talk gewesen.
Und das war auch der Grund für die Einführung von diesen Anti-Alkohol-Gesetzen in den 20er Jahren in den USA. Mhm. Also es wurde so eine Propagandakampagne gestartet, um quasi Alkohol generell zu diskreditieren.
Mhm. Ja, macht ja immer noch viele Schäden, okay, von daher war die Kritik schon richtig, bloß die haben es natürlich dann geschickt ausgelegt, halt vollkommen zu verteufeln, also so richtig schwarz zu malen, obwohl es natürlich nicht nur schwarz ist.
Ja, für die Ernährung stimmt das bestimmt, aber für eine Kraftstoffquelle wäre das vielleicht ziemlich gut gewesen.
Ja, bis sie halt also dann irgendwann... Schön.
Ja, also die haben das als... die haben dieses Trinkproblem, also was halt in Mitte des 19. Jahrhunderts gab es ein großes Alkoholproblem in den USA, zumindest laut der Dokumentation, und das haben die ausgenutzt. Und haben gesagt,
das war in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert. Am später.
Ich glaube auch im 19. Jahrhundert war das schon gewesen, dass man halt gerade zu Zeiten Benjamin Franklins haben sie halt zum Arbeiten getrunken, erstmal früh ein Bier, zum Frühstück ein Bier, dann nochmal mittags ein Bier, zum Abend noch ein Bier und so weiter halt. Also es war halt schon früher sehr starkes Getränk gewesen, Alkohol.
Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht auch, dass die ersten Autos oder viele der ersten Autos eben Elektrofahrzeuge waren. Das wissen vielleicht viele Leute auch nicht. Hm. Und viele Großstädte sind auch, da sind viele Autos gefahren, die eben auf elektrischer Basis funktioniert haben.
Ah, ich denke mal, meinst du vielleicht die ganzen Straßenbahnen?
Ja, auch die Straßenbahnen.
Öffentliche Verkehrsmittel, genau.
Ja. Aber eben auch Autos, die komplett elektrisch gelaufen sind, gleich vom Beginn an.
Ja. Aber das ist doch irgendwie total spannend. Also ich finde jetzt auch mit dem, also wenn man wieder zurückkommt zu so Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Elektrofahrzeuge, dass die Sachen alle wiederkommen in dem Moment, wo du die Möglichkeit hast, halt zu kontrollieren, wie Rohstoffe produziert werden. Also es ist ja dann auch die grüne Revolution, Monsanto, genmanipuliertes Saatgut. Also in dem Moment, wo du halt wieder so einen Deckel draufhalten kannst und sehen kannst, dass du halt steuern kannst, welches Geld wohin geht und was wie eingesetzt wird, dann tauchen die Sachen auf einmal wieder auf.
Also William Endel in seinem Buch, der beschreibt doch, also er geht auch auf das Thema, dass in großen amerikanischen Städten da wurde so eine heimliche Allianz geschaffen zwischen General Motors, Standard Oil, also diese große Firma von Rockefeller und Reifenhersteller Firestone. Da wurde Allianz geschaffen mit dem Ziel, diese Konkurrenz auszuschalten und nämlich diese städtischen elektrischen Straßenbahnen Er gibt auch ein paar Zahlen an, dass zum Beispiel zwischen 1945 und 1964 da schrumpfte die Eisenbahn-Personenverkehr in Amerika um volle 84%, weil nämlich zu diesem Zeitpunkt fast jeder sich ein Auto leisten konnte. Und da gab es auch andere Geschichten, dass die Unternehmen, die mit Rockefeller verwandt waren, dass sie haben versucht, diese Konkurrenz auszuschalten, indem sie einfach die aufgekauft haben und diese ganzen Straßenbahnfahrzeuge einfach verschrottet und durch eigene Busse mit Verbrennungsmotoren eingesetzt.
Also gerade die ganzen Netze, die Schienen, die wurden rausgerissen und Straßenzüge asphaltiert, also damit dann diese Busse fahren konnten und dann auch also zunehmend auch Automobile, die ja dann auch also von General Motors also mehr und mehr produziert wurden, also auf der Grundlage also von Öl dann auch fuhren. Und das kam ja dann auch erst, also dann halt überhaupt das Autofahren zunahm, das kam ja dann auch erst so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Ja, und aber zu dem Zeitpunkt war dann der öffentliche Personennahverkehr zumindest in den USA schon weitgehend gestört und zerstört. Also bei uns in Europa, da haben wir ja immer noch dann Vielfältigkeit gehabt, aber in Amerika wurde ja dann sehr auf den Individualverkehr gesetzt.
Ich glaube, das spürt man immer noch in den USA.
Ja, dass es kaum Straßenbahnen gibt, die über Land fahren. Oder wenn, dann sind die Unternehmen, die betreiben, das ist dann, glaube ich, also sind dann Privatunternehmen und das Bahnfahren sehr teuer ist. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Das ist zumindest das, was ich mal gelesen habe dazu.
Na, mir fällt da immer nur San Francisco ein mit den alten Cable Cars, die es da immer noch gibt. Und eine wenigen Städte, glaube ich. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ja.
Also es gibt Städte mit U-Bahnen und so wie New York und dann also die Cable Cars in San Francisco, aber das Cable Car, das ist sowas wie bei uns die Dampflok, ein bisschen historisch für die Touristen. Aber ich weiß nicht, inwieweit das dann wirklich ernstzunehmend als Transportmittel für die lokalen Anwohner oder Bewohner der Städte dann genutzt wird. Also ich weiß halt, dass die U-Bahnen in New York ein bisschen verrufen sind.
Ja, auf jeden Fall bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also da war diese Revolution fast abgeschlossen. Also das heißt, diese ganzen Konkurrenten, die wurden ausgeschaltet und die USA wurden immer mehr und mehr abhängiger vom Öl.
Also vielleicht muss man auch nochmal dazu sagen, dass Rockefeller Standard Oil ja nicht die einzige Ölfirma war oder Öligarch, wenn man so will, sondern es gab ja auch noch die Royal Dutch Shell, die sich gegründet hat und BP, also British Petroleum. Mhm. Ja, also das waren eigentlich so die drei großen, wichtigen Ölkonzerne, und sind es ja teilweise auch noch immer noch. Und genau, also es ist, wenn man jetzt von Amerika weggeht, ne, haben halt die Kolonialmächte, also insbesondere eben England und Holland, halt ihre Stellung benutzt, um halt an Ölländer ranzukommen und dort halt das Öl zu fördern und selber halt dann solche Ölimperien aufzubauen. Also deswegen heißt es ja auch die Oligarchie. Also es war ja nicht nur Rockefeller, sondern eben auch noch einige andere.
Hm. Wobei der Rockefeller den Anfang gemacht hat, zumindest nach der Dokumentation, eben mit dieser Standard Oil Geschichte. Und sein Zweck damals war eben, vor der Gründung von dem Standard Oil durch Rockefeller gab es eben ganz viele Ölgeschäftsmänner überall auf der Erde. Und sein Ziel dahinter war eigentlich, die sozusagen zu ersetzen durch eine große Firma, die dann sozusagen Monopol über das Öl haben konnte. Und das hat er dann 1870 gemacht und hat eben Standard Oil gegründet. Und schon 1879 hat er dann durch seine Taktiken es geschafft, dass 90% der Erdölraffinerie in der Welt unter Standard Oil gelaufen ist. Und dann danach sind eben andere Spieler auf den Trichter gekommen, dass man ja vielleicht diese Strategie, die der Rockefeller dort verwendet hat, eben auch in Europa und in anderen Teilen der Welt benutzen kann, um sozusagen Kontrolle aufzubauen, indem man ein Monopol aufbaut, eben über die Energiequelle Nummer 1 zu dieser Zeit.
Das heißt, es ist dann von den USA übergeschwappt nach Europa?
Ja, zumindest nach der Dokumentation war das dann so. Und dann sind eben solche, auch eben andere Familien wie die Rothschilds, also die Bankerdynastie, mit eingestiegen und haben dann auch in Europa, also in den, wie der Luke schon gesagt hat, in den Kolonieländern versucht, diese Strategie, die so erfolgreich war, bei Rockefeller einfach nachzuahmen.
In den Braten gerochen.
Genau.
Genau, die haben erstmal also bedeutende Ölquellen erschlossen, also am Kaspischen Meer, und auch einen Vertrag gemacht, also mit dem Schah von Persien oder dem persischen König, glaube ich. Und um Ölvorkommen erschließen zu können in dem Land. Das war dann vor allem also das, was heute British Oil ist, die haben das gemacht. Und am Kaspischen Meer, da waren vor allem die Gebrüder Nobel mit dem Alphonse de Rothschild zugange. Und dann kam irgendwie auch noch Royal Dutch Shell ja dann ins Spiel, also vor allem in Südostasien. Ja, und dann hatten irgendwie also Royal Dutch Shell und hier Rothschild, also die Idee, also Öl vor allem, also dann erstens also nach Ostasien zu verschiffen und dort halt weiter Ölvorkommen zu erschließen, also wenn ich das hier richtig zusammenkriege, und das aber geheim zu halten, also vor Rockefeller und Standard Oil, damit er nicht auch dort versucht, also da irgendwie dem Riegel vorzuschieben. Und ihn als zu sehr als Konkurrenten zu sehen, dann anfangen, ihn einzudämmen.
Ich glaube, wir müssen auch diese Peak-Oil-Theorie ein bisschen erwähnen, weil ich glaube, das ist wichtig, um das zu verstehen. Also, ich glaube, also diese Theorie wurde von Marion Hubbert entwickelt. Und er wurde 1956 beauftragt bei einem Jahrestreffen des American Petroleum Institute so ein Papier vorzulegen, wo angeblich wo diese Theorie präsentiert werden sollte. Und diese Theorie basiert auf einer unbewiesenen Annahme, dass Erdöl ein fossiler Brennstoff sei, also ein begrenzter biologischer Stoff, Überresten toter Dinosaurier, Algen und so weiter. Und wie gesagt, die Theorie war überhaupt nicht wissenschaftlich und sie wurde halt einfach dazu benutzt, also im Auftrag von Erdölindustrie, um diese Knappheit und somit auch den Preis vom Öl irgendwie hochzukriegen, weil damals war es, glaube ich, noch spottbillig im Vergleich zu heute.
Genau, also es gab absolut keine Fakten zu diesem Peak Oil, dass wirklich das Öl knapp wird, sondern es wurde wirklich genutzt von diesen Oligarchen, um halt ja, Angst zu erzeugen.
Ja, das ist halt ein künstlicher Mythos.
Dass auch also die Quelle also falsch angegeben wurde. Also das ist stimmt das dann eher, also dass das aus anderen Quellen kommt, also jetzt hier als von Algen und so weiter?
Ja, da wollte ich später darauf kommen. Also ich kann das auch jetzt erklären, weil in diesem Buch von Willy Mendel, da steht auch, dass noch Anfang 50er Jahren, da hat Stalin so einen Auftrag gegeben, seinen Wissenschaftlern, also alles, was mit Erdöl zu tun hat, rauszufinden. Also wo das liegt, wie das entsteht und so weiter. Weil das war eine strategische Frage. Er wollte halt die Sowjetunion komplett unabhängig von außen zu machen. Und sie haben herausgefunden, dass diese Peak-Oil-Theorie ist halt ein Mythos ist. Ja? Und sie haben eine andere alternative Theorie vorgeschlagen, anorganische Theorie sozusagen. Und sie wurde im Westen erst Mitte 90er bekannt, weil in den 50er Jahren und später die ganzen Publikationen, die waren auf Russisch und somit auch schwer zugänglich für den Westen, weil das halt strategisch wichtige Frage war. Und da gab es mehrere Präsentationen und Studien und sie haben herausgefunden, dass diese Theorie, diese Peak-Oil-Theorie und diese fossile Theorie gar nicht stimmt, weil Erdöl wurde zum Beispiel auf Tiefen von 4, 5, 7 Kilometern gefunden. Also das ist quasi schon Erdmantel. Und sie haben auch bakteriologische Analyse des Öls gemacht und bestimmte biologische Marker untersucht. Und sie haben festgestellt, dass im gewonnenen Öl keine solche Moleküle nachweislich waren. Und sie haben auch nachweislich bewiesen, dass bestimmte Ölquellen sich mit der Zeit nachfüllen.
Also Öl sind jetzt erneuerbare Energien. Ja.
Das war schon immer so.
Ja.
Also das heißt, es sind jetzt nicht nur so Blasen, von denen man immer spricht, sondern also die dann irgendwann leer gehen, sondern die sich auch regenerieren.
Also die Idee ist so, dass, also ich glaube so genau, haben Russen das auch nicht rausgefunden, aber die Idee ist so, dass das Öl unter höherem Druck im Erdmantel entsteht und dann einfach nach oben durchsickert.
Okay. Natürlich echt interessant, weil das halt natürlich im Gegensatz steht zu dem, was halt die ganzen Jahre propagiert wird, dass es knapp wird und ein bisschen aufpassen und so weiter.
Ja, und vor allem die Tiefe, wo man dieses Öl gewinnt, wie das Serge schon gerade gesagt hat, ist eigentlich in den meisten, wenn nicht sogar allen Fällen, eben in der Tiefe, wo es überhaupt keine biologischen Rückstände gibt, wie von den Dinosauriern. Also alleine dieser Faktor spricht schon dagegen, dass es irgendwas Biologisches sein soll, von irgendwelchen toten Bäumen oder so.
Ja, sie haben das Öl auch im Granit gefunden, in anderen kristallinen Strukturen. Also, und bisher hat man ja davon ausgegangen, dass man Öl nur unter diesem oder in diesen Sedimenten Gestein finden kann.
Weißt du da auch, ob man das dann überall auf der Welt findet oder braucht das dann trotzdem ganz bestimmte Bedingungen? Weil so jetzt, wenn ich mir Öl vorstelle, stelle ich mir mal Wüstenlandschaft vor. Könnte man das dann auch in Europa finden, theoretisch? Weiß da jemand was?
Ja, keine Ahnung. Das ist schwer zu sagen.
Doch, es gibt, also ich komme ursprünglich aus Niedersachsen und also es sind sehr geringe Mengen, aber da wird tatsächlich auch Öl gefördert. Das ist so am Rand der Lüneburger Heide. Und ist natürlich auch ein amerikanischer Konzern, der Arbeitgeber ist in der Region. Aber also quasi Mini-Förderungen gibt es da auch.
Na gut, es wäre wirklich mal eine spannende Frage, das und dem mal nachzugehen, wie und was. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn das halt gerade so viele Konzerne sind und halt Oligarchen, dass garantiert auch sehr, sehr viel Wissen unterdrückt wird, damit man nicht dann einfach im Garten anfängt zu bohren und dann auf die Ölquelle
Nee, genau, da fällt mir ja auch noch dieses Fracking ein.
Ah ja.
Mhm. So nach diesem also Fracking an wirklich unmöglichen Orten durchgeführt wird, also wo man da halt nicht also erwarten kann, jetzt also von Algen produziertes, also von Algen gebildetes Öl zu finden oder so. Also in Felsen, im Inland und so weiter. Also wo man wirklich davon ausgehen kann, ist das nicht eine Form von Gesteinsöl, Felsöl, keine Ahnung was.
Auf jeden Fall, das ist eine Theorie, die mehrfach bewiesen wurde, also von russischen und ukrainischen Geologen und ja, im Gegensatz zu dieser Peak Oil Theorie, die vorhersagte, dass wir diesen Peak noch in den 70er Jahren erreichen werden und dann wurde diese Frist verschoben und so weiter. Und wir schwimmen immer noch im Öl. Also aber wenn wir die Preise vergleichen, also dann.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Also wer mehr über das Thema erfahren will, der kann vielleicht auch auf YouTube mal googeln, L. Fletcher Prouty, der das Buch The Secret Team geschrieben hat und leider verstorben ist vor einigen Jahren. Der wurde dann damals auch gefragt über diese Peak-Oil-Sache und was er darüber denkt. Und der hat eine ziemlich klare Antwort gegeben, dass es eigentlich ziemlich klar erwiesen ist, dass es eben keine biologische Sache ist, sondern irgendwas, was die Natur von sich aus produziert im Erdmantel.
Aber ist schon ziemlich geschickt eingefädelt, muss ich mal sagen, weil damit können die Preise anheben, Angst erzeugen und natürlich Milliarden von Dollar verdienen.
Ja, und die Konzerne können dann natürlich behaupten, dass nur sie das Öl fördern können, weil die Theorie sagt ja auch, dass es immer schwieriger wird, ne? Das Öl zu fördern, dass man immer größere Bohrer und Maschinen und weiß nicht was alles braucht und dass das halt nur die großen Konzerne machen können. Und das ist ja dann auch wieder eine Kontrolle, die man dann über diesen Markt hat.
Und am Anfang hieß es, glaube ich, beim Peak Oil auch, dass es, ich glaube, bis 2000 zu dem Peak kommen soll, aber der ist nicht gekommen. 95, und da, 95. Genau,
und wenn man mal 95. Grafik guckt, dann sind wir jetzt quasi so am Ende des Peaks. Also es müsste jetzt eigentlich rapide abwärts gehen.
Oh. Ja. Aber die Autos, die fahren immer noch alle ganz fleißig.
Komisch, gell?
Ja, ne? Und zwar Autos mit Verbrennungsmotoren, eine ganze Menge.
Aber die Benzinpreise sind hoch.
Weil es ja seltener wird demnächst vielleicht.
Richtig.
Aber die Ölkonzerne, die haben ja nicht nur dafür gesorgt, dass die das Öl dann seltener wird. Das ist auch so früher, dann ist man halt hergegangen, hat dann für sich selber geschaut, wie man, wenn man sich irgendwie krank ist, dass man selbst dann Medizin bekommt. Und auch diese Industrie ist dann durch, dank der freundlichen Hilfe der Oligarchie, dann eine Industrie geworden, wo man dann die natürlicheren für jedermann greifbaren Möglichkeiten dann zugunsten von der Schulmedizin dann wegentwickelt hat. Dass man immer mehr gesagt hat, ja okay, also das, was die Pharmaindustrie dann produziert, das ist ja viel besser und effektiver. Und außerdem haben am Ende des Tages die Eigentümer und Aktionäre dieser Firmen dann am Endeffekt mehr Geld auf dem Konto und auch mehr Macht, die sie dann über die Menschheit ausüben können.
Ja, sie haben Pharmaindustrie erschaffen.
Ja, also. Genau. Also es war ja quasi so eine Resteverwertung von Beiprodukten, ne? Also so, wo kriegen wir noch was unter? Ist ja dasselbe wie, ich glaube, in der Doku kam auch das Beispiel vom Senfgas. Also das quasi der Auftrag war dann nach dem Ersten Weltkrieg Senfgas irgendwie zum Mittel der Krebsheilung zu machen. Also das ist irgendwie ja auch das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ne? Wir haben hier was und ihr müsst jetzt unbedingt gucken, wo ihr das unterbekommt.
So. Ja, da wurde die Chemotherapie draus gemacht.
Ja.
Wenn man sich das überlegt, also dieses Senfgas, ist das, also welchen anderen Namen hat das nicht? Ist das nicht irgendwas mit Zyklon oder sowas sogar gewesen?
Nee, ich glaube, das war doch Senfgas, das war doch das, was im Ersten Weltkrieg als Giftgas eingesetzt wurde.
Ja.
Okay.
Genau, in Frankreich, ja.
Genau, und was ich auch noch einwerfen wollte, also der Der andere Punkt war, dass die Rockefeller Familie und ihr Konzern, also dass die halt auch also Vorwürfen unterworfen worden waren und auch also journalistischen Verfolgungen, also dass die sich so groß machen und alle anderen verdrängen, dass die alles uns sich unter den Nagel reißen und noch gewisse andere Sachen. Ja, und das haben die zum Anlass genommen, also hier vor allem der John D. Rockefeller, sich dann erstmal also zum Philanthropen aufzuspielen und unter diesen, ja, und unter dieser Ägide quasi die ganze Gesellschaft, also so zu seinen Gunsten, also umzufunktionieren.
Ja, deswegen auch diese Investitionen in Medizin, in Bildung.
Genau.
Später auch Landwirtschaft, diese grüne Revolution.
Damit er seine Leute großziehen kann und züchten kann, Anführungsstrichen, damit die immer halt wieder ihm dienen, mehr oder weniger.
Und eben auch, um sein Image aufzubessern, weil gerade am Anfang seiner Karriere wurde er eben auch in den Medien als irgendwie Krake verschrien, die irgendwie alles einsaugt, was er nur einsaugen kann, wegen des Geldes willen. Und dann hat er eben sozusagen fast die erste Propagandamaschine aufziehen lassen durch irgendwelche Wissenschaftler, die sich da auskennen, und die haben dann so kleine Propagandafilmchen mit ihm gedreht.
Vom netten alten Opa.
Vom netten alten Opa, wie er kleinen Kindern Geld zuschiebt und so. Das ist vielleicht auch interessant, ne?
Und für alle Leute ein Lächeln übrig hat, also für den normalen Mann auf der Straße, zu ihm freundlich ist und ihm zugewandt ist und so weiter. Aber das ist eben auch nur das Bild, was die Kamera im Blick hatte.
Und interessanterweise hat es dann anscheinend auch ziemlich schnell funktioniert. Und vielleicht haben sich dann einige Leute auch in Amerika und in der Rest der Welt irgendwie da ein Beispiel genommen, haben sich gedacht, oh, das funktioniert ja gut. Und vor allem, als dann das Radio aufkam und vor allem der Fernseher, und dann haben sie eben versucht, ähnliche Mittel zu benutzen, um eben ein besseres Image für ihre Unternehmen aufzubauen.
Und er ist ja auch so ein bisschen der Vorreiter, was diese ganzen Trusts und Stiftungen, dieses ganze philanthropische Modell, da hat er ja einfach völlig neue Maßstäbe gesetzt und einfach in allen Bereichen quasi seine Hände drin zu haben. Das ist ja wirklich erschreckend.
Also eigentlich wirklich eine Krake.
Ja.
In dem Sinne.
Und wo das dann halt, also dieses Thema Bildung und Medizin und dann dass dieser ganze Bereich der Eugenik, der ja dann quasi auch rüberschwappt nach Deutschland und viele Mediziner, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit Stipendien in den USA waren, weil das quasi so die Vorreiter waren, und was dann einfach völlig noch mehr pervertiert wurde von den Nazis später. So, das sind echt so ganz spannende Themen, wo die ihre Finger drin hatten, ne?
Ja, vor allem die Eugenik ist ein interessantes Thema. Die war zu Anfang ziemlich offen propagiert worden. Dann ist eben dieser Hitler gekommen und hat die ziemlich offen praktiziert und hat eben Juden hingerichtet und viele andere Minderheiten, von denen man halt ausgegangen ist, dass es irgendwie eine mindere Rasse wäre. Und nach der Dokumentation zufolge war das Image dann der Eugenik eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr wirklich so tragfähig, und dann hat man eben andere Begriffe gesucht, um die gleiche Agenda irgendwie unter einem anderen Namen der Bevölkerung nahezubringen. Und das führt uns ja eigentlich auch wieder direkt zu unserem Buch Politische Pornologie, in dem Lobatschewski halt beschreibt, wie eine Anfangsideologie später unter anderen Namen weitergeführt werden kann oder verdreht werden kann. Und das führt uns vielleicht auch ein bisschen zu Pathologie und Psychopathie.
Ja, dazu können wir dann nochmal genauer drauf eingehen, auf diese Eugenik und was dahinter noch steckt. Ich würde sagen, gehen wir erstmal weiter zu der Ölkrise in den 70ern und den Petrodollar. Was ist da passiert in den 70er Jahren? Diese Ölkrise haben.
Also ich war auch erstaunt zu sehen, wie viele Ereignisse da gleichzeitig passiert waren. Also zum einen diesen Watergate-Skandal, also 1971. Und dann kam dieser Ölpreisschock zwei Jahre später. Und ich wusste gar nicht, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Und angeblich also dieser Strippenzieher hinter diesem Ölpreisschock. Da gab es so ein Bilderberger-Treffen im Mai 1973, wo angeblich dieser Ölpreisschock vorbereitet wurde. Und sie haben halt beschlossen, ich glaube, das war noch 1971, also zuerst wurde ja dieser Goldstandard von Dollar aufgelöst. Ja? Also wegen Vietnamkrieg und wegen diesen vermehrten Forderungen von Zentralbanken, von Frankreich, Deutschland, sie wollten immer mehr Gold für die Dollars zurückholen und angeblich konnten die USA diesen Forderungen nicht mehr nachkommen.
Stimmt, das und war ja, das, also
das
der
war
Dollar...
Ja, das war ja auch 1971 oder so.
Genau, also das war ja hauptsächlich so an Gold, also der Dollar war also die Währung, die hauptsächlich an Gold gebunden worden war unter diesem
genau.
Bretton Woods-Abkommen.
Genau, und damit wurde der Weg frei, dass man quasi aus einem goldgestützten Dollar so einen Petrodollar macht.
Ja, also ich glaube auch, dass einfach in der Zeit dann immer mehr Leute, die halt Dollar gehalten haben oder Staaten, die dann halt gesagt haben, okay, ich will jetzt mal mein Gold haben. Und dann haben die Amerikaner im Prinzip gesagt, okay, wir müssen das System irgendwie ändern, um halt diese Währung noch weiter aufblasen zu können und nicht, dass die Leute plötzlich alle ihr Gold wollen.
Genau, also damit die Nachfrage nach Dollars immer noch also in die Höhe geht, auch wenn dieser Dollar nicht mehr Gold gestützt ist.
Genau. In den 70ern, da haben sich dann auch einige Erdöl exportierende Länder zusammengetan und haben die OPEC gebildet. Und das war auch dann so eine Möglichkeit, dann den Ölpreis zu steuern und manipulieren. Und die haben dann auch gelegentlich mal den Ölhahn zugedreht und das war auch mit der Grund, warum in den 70ern dann plötzlich das Öl bei uns knapp geworden ist, also in den USA und auch in Europa.
Ja, das war wohl als Reaktion auf den Jom Kippur-Krieg dann ihre Produktion um 5% gedrosselt und genau, und damit gab es halt diesen massiven Anstieg von Preisen bei uns.
Und das war, wie gesagt, das war natürlich eine künstliche Verknappung. Das hatte mit dieser Peak-Öl-Theorie überhaupt nichts zu tun, obwohl einige Menschen das behaupten. Ja.
Und dieser Jom Kippur-Krieg, der soll sogar, also lauter Dokumentation, also extra durchgeführt worden sein, um diese Antwort also von den OPEC-Ländern, also für den Westen, also die ja dann Israel halt gegen die arabischen Länder unterstützt hatten, also so zu provozieren und dann diese Sanktionierung herbeizuführen, dass dann für diese Länder dann, also dass dann die Preise dann für diese Länder 400% anstiegen.
Genau, und damit ist auch die Nachfrage nach amerikanischen Dollars gestiegen ist, weil damals wurde alles in Dollars gehandelt, also das ganze Erdöl, und somit war auch die Stabilität von Dollar gesichert. Also man brauchte auch kein Gold mehr. Und das ist erst 2 oder 3 Jahre später, nach dem Auflösen von diesem Goldstandard.
Das heißt, damit haben sie ihr Monopol gesichert, mit dieser künstlich angelegten Ölkrise.
Genau, sie haben das Monopol abgesichert, nicht durch das Gold, sondern durch etwas, was in fast unbegrenzten Mengen existiert.
Kann man immer schön nachdrucken, ja.
Genau, und also sie haben das genannt Petrodollar Recycling und damit wurden diese ganzen Banken wie Chase Manhattan und viele andere Banken reicher, weil diesen ganzen Entwicklungsländern wie Brasilien und Argentinien, da wurden diese Petrodollar-Kredite aufgezwungen, damit sie wachsen können. Und ja, das war quasi Anfang von Ende von vielen Schuldenkrisen, die später kamen in diesen ganzen Entwicklungsländern.
Haben die nicht da sogar also einen extra Deal gemacht, also mit Saudi-Arabien daraufhin, also dass die dass die nur also ihr Öl also gegen Dollar verkaufen?
Ja, ja, das gehört auch dazu. Mhm.
Genau, und dass dann halt Saudi-Arabien und auch andere Ölländer, die dann also ihr Geld also für Dollar, also ihr Öl für Dollar verkaufen, dann auf diesen amerikanischen Banken lagern.
Dafür gibt's Waffen.
Hm. Ja.
Okay, und die nächsten Krisen kamen ja dann durch verschiedene Kriege, oder? Also wir hatten die Ölkrise in den 70er Jahren und dann kam es jetzt zu mehreren Kriegen, Golfkriege fallen mir da ein, oder?
Ja, dieser Krieg zwischen Iran und Irak, also 88.
Ja.
Also sie haben schon Anfang 80er Jahren versucht, im Nahen Osten so eine die Stabilität zu erschaffen.
Hm.
Und
Das heißt letztens auch, um eine Kontrolle zu schaffen, oder? Die Länder kaputt zu machen, damit die selber dann ihre Fittiche im wahrsten Sinne des Wortes über die Länder haben, damit sie selber dort ihr eigenes Öl pumpen können, mehr oder weniger.
Ja, genau, letztendlich schon. Aber der andere Grund war halt, die Preise hochzuhalten.
Ah.
Preise hochzuhalten und also diese künstliche Verknappung zu erschaffen. Ja. Und letztendlich ging es ja um die Kontrolle, also in diesem Krieg zwischen Iran und Irak und später 2003 im Irakkrieg, da erwähnt auch William Endel, dass diese Erdölfirmen, amerikanische Erdölfirmen und die anderen, sie haben da gar nichts bekommen. Also Saddam Hussein hatte vor dem Krieg viele Verträge mit Französen, Russen und Chinesen auf die Ölförderung und die amerikanischen Konzerne hatten nichts, also keine Verträge und noch 6 oder 7 Jahre später gab es immer noch keine Verträge, weil es ging gar nicht darum, dass man irgendwie diese Ressourcen oder Erdöl klaut aus dem Irak. Mhm. Es ging darum, dass keine andere diese Ressourcen bekommt.
Die Kontrolle.
Mhm. Nämlich China und Russland.
Mhm.
Darum ging es.
Die dann den Preis wieder hätten drücken können, weil es einfach einen Konkurrenten gibt oder mehrere Konkurrenten, die Öl billiger anbieten können als jetzt die Oligarchen aus den USA.
Und also durch diese Destabilisierung vom Nahen Osten haben sie quasi das Gebiet abgesperrt, ja, dass keine Firma sich trauen könnte, da irgendwelche Erdförderung zu machen und somit wurden auch die Preise hoch und das Ganze wurde halt abgeblockt für andere Länder, für schnell entwickelnde Länder, wie zum Beispiel China.
Ja.
Also das erinnert mich immer wieder an diese psychopathische Denkweise. Also wenn ich das nicht kriege, dann kriegst du das auch nicht. Kriegt das niemand.
Interessanterweise haben sie damals, das weiß ich noch, schon im ersten Golfkrieg, glaube ich, Saddam Hussein beschuldigt, dass er seine eigenen Ölfelder anzündet, damit eben die anderen das nicht kriegen können. Also das war wahrscheinlich, ich würde mich nicht wundern, wenn das auch nicht stimmt und einfach eine psychopathische Projektion war, ne? So nach dem Motto, so würden wir es machen. Also das ist schon erschreckend, diese Denkweise.
Ja, also ich glaube, mich erinnern zu können, also dass
Maria, du bist gerade ganz weit weg vom Mikro.
Oh, okay, jetzt, ja. Also ich glaube, also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo mal gelesen habe oder so, das war, glaube ich, nicht im ersten, sondern dann im zweiten Golfkrieg, also dann 2003, dass da die Briten, also die Ölfelder, im Irak angezündet hätten.
Mhm. Also ja, dadurch.
Die sind damals angezündet worden. Das war ein Riesenproblem.
Also,
die dann wieder zu löschen.
Ja.
Hat dann auch also etliches an Umweltgeschichten in der Region hinterlassen, im Endeffekt. Diese ganze Geschichte.
Ich weiß auch gar nicht, warum sie das eigentlich gemacht haben. Das wundert mich nicht. Also wenn das auch die Alliierten, also die sogenannten Alliierten, also auch im ersten Golfkrieg selber waren.
Ja klar, damit konnten sie halt die Ölförderung stilllegen, und zwar das Land kaputt machen, bis sie selber dann irgendwann die Kontrolle hatten und das wieder. Und dann natürlich die Technologie anzubieten. Wir haben die beste Technologie, um das zu löschen vielleicht oder um es besser zu fördern. Also kann ich mir schon vorstellen, dass diese Strategie dahinter stand.
Also wer sich mehr über die Denkweise von diesen Menschen erfahren will, dann empfehle ich dieses Dokument Project for New American Century zu lesen. Also ich glaube, das ist frei verfügbar im Internet und das erschien erstmals 1998 im Januar. Und schon damals ging es darum, dass man Saddam Hussein stützen musste.
Das war dieses Dokument, das vor dem 11. September von einem Think Tank in Amerika kreiert wurde, wo eben dieser Cheney drin war.
Cheney, Rumsfeld und andere Neocons.
Wo sie unter anderem auch von einem neuen Pearl Harbor geredet haben, das sie brauchen, um ihre Pläne durchzuführen. Mhm. Was dann 2001 auch geschehen ist mit dem 11. September.
Mhm. Also spielte da nicht auch die sogenannte Wolfowitz-Doktrin mit rein? Also
ja, der Wolfowitz war auch ein Teil.
Der war auch dabei, ja.
Diesen Plan, also so in der Folge von ungefähr 10 Jahren oder so, 7 Länder zu zerstören. Ja. Also namentlich, also Irak, also erst Afghanistan, Irak, ich glaube, der Libanon war dabei, Syrien, Libyen,
ja.
Iran und noch irgendeins.
Und Iran sind ja gerade mehr oder weniger dabei, oder zumindest haben sie es
versucht.
Sie versuchen es, ja.
Ja.
Also sie versuchen wieder die Strategien durchzukriegen, also mit denen sie leider in den anderen Ländern schon Erfolg hatten.
Mhm. Ja. Okay, also das heißt, es wurden Kriege geschaffen, um bewusst einfach noch mehr Kontrolle und noch ein größeres Monopol zu schaffen, damit niemand das Öl wegschnappt und damit die Preise am besten kontrolliert werden können.
Ja, das also so generell gesehen ist das alles ziemlich geschickt. Also man erschafft zuerst ein System, das komplett von Öl abhängig ist und dann benutzt man Öl, um dieses System zu steuern.
Mhm.
Ja, weil in Wirklichkeit, also so wie zum Beispiel William Endall schreibt, ging es nie um das Öl. Mhm. Es ging darum, dass Öl einfach als Instrument der Politik benutzt wurde.
Mhm. Als Instrument der Kontrolle.
Mhm. Und das ist ja auch sprich du erst, May?
Nee, ich glaube, ich meinte noch was anderes. Mach du erstmal.
Nee, mach du, ich würde es dann gerne noch überleiten.
Was ich interessant finde, ist einmal da die Kontrolle über alles, was mit dem an diesem Ölsystem dranhängt und gleichzeitig aber auch diese ganze Umweltschutzschiene, ne? Das heißt, du übernimmst, also es passiert ja ein bisschen parallel in der 60er und in den 70er Jahren. Und da hat man auf einmal dieselben Namen, die auftauchen, die eben auch aus dem Umfeld der Oligarchen stammen. Das heißt, du kaperst eigentlich auch die Domänen, die potenziell den Widerstand zu dir bilden könnten und schaffst da auch direkt die großen Institutionen und gibst Agenten vor. So, das fand ich auch total spannend.
Mhm.
Ja. Ja, und damals in den 70ern, da kam ja diese Idee, dass das Mensch ein Krebs ist, Krebs auf diesem Planeten und damit der Planet überleben kann, müssen wir die Anzahl der Menschen reduzieren, wie auch immer. Und
die Eugenik wieder.
Genau, das ist wieder Eugenik unter einer anderen Fassade.
Richtig.
Ja. Mhm. Und genau, das ist halt auch das Stichwort, auf was ich hinleiten wollte und was auch der James Corbett mehrmals erwähnt, gerade in seiner zweiten Doku, dass es vorrangig um Kontrolle geht. Und die Kontrolle hat sich halt in verschiedenen Ebenen durchzogen und die eine war natürlich, die Menschen zu kontrollieren, um sie halt beherrschen zu können.
Also im Endeffekt ging es nie wirklich um Öl, sondern um Kontrolle.
Mhm. Ich fand, der Corbett hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat dann gesagt, oder vielleicht war es auch einer seiner Interviewpartner in der Doku, so nach dem Motto, wenn du halt wirklich, sag ich mal, der reichste Mann der Welt bist und hast quasi alles, was Geld kaufen kann, inklusive Einfluss und überhaupt, und du bist aber halt hast so eine Gier und so ein Streben nach Macht und Einfluss, dass du dich dann nachts beim Einschlafen fragst, okay, was kann ich denn jetzt noch machen, um noch mehr Macht zu kriegen? Ne? Mhm. Und dann kommt man eben so auf die Ideen, okay, mittels Öl, ne, kann man halt, hat man einfach Macht, die geht noch übers Geld hinaus, ne, man kann ganze Kriege steuern und also weil alles halt vom Öl abhängt und also immer dieser Drive nach noch mehr Macht und wirklich alles zu kontrollieren, jeden Menschen und die absolute Macht quasi, ne?
Ja, das ist wirklich erschreckend. Also da muss man auch sagen, dass also diese grüne Bewegung, da sind Ende 60er, Anfang 70er Jahren, also da sind viele NGOs entstanden, alle mitfinanziert von Rockefeller und anderen Oligarchen. Und also quasi als Antwort auf diese Ölkrise, ja. Und damals kam diese grüne Bewegung auf, ja, wir müssen in die erneuerbare Energien investieren und so weiter. Ja, und damals, ja.
Nee, ich wollte nur kurz da einwerfen, weil das halt schon spannend ist, gerade auch in Deutschland gab es ja so diese ganz starke, sag ich mal, aus den 60ern, Anfang 70er, diese Antikriegsbewegung und so, ne, und also wirklich eine Form von Widerstand auch ein Stück weit. Und es wurde dann ja sehr schnell, ist das umgeleitet worden in so eine Umweltbewegung. Also dass es dann nicht mehr darum ging, die Kriege, der imperialen Kriege und so zu kritisieren, sondern dann ging es halt darum, okay, wir müssen die Umwelt schützen. Also
wir sind das Problem.
Ja, das wurde pazifiziert, oder?
Genau.
Das erklärt ja, oder hat dann
grüne Kriegstreiber heute.
Richtig. Ja. Genau, wie es Phil gerade sagte, auch ein wichtiger Punkt ist eben, wo es dann gerade grüne Bewegung heißt, natürlich auch Klimawandel und globale Klimaerwärmung. Und das Ganze, das dann halt auch die Aussage kam einfach, dass der Mensch an Klimawandel schuld ist. Das heißt, uns, jedem normalen Bürger, wurde die Schuld in die Schuhe geschoben, anstatt natürlich den wahren Verursacher herauszufinden. Und vor allen Dingen waren es halt auch die gewesen, die wirklich Dreck am Stecken haben, also Öl zum Beispiel, die dann auch hinter diesen ganzen grünen Bewegungen standen, ironischerweise. Und ich habe hier gerade auch einen kleinen kurzen Videoausschnitt, leider nur auf Englisch, wo es halt darum geht, wie teilweise uns diese Oligarchen sehen. Also es kam halt schon der Begriff auf wie Krebsgeschwür, was wir sind. Wir sind ein Problem, wir verursachen das Klimawandel. Und ich spiele das mal kurz an. Oh, sorry, das war das Falsche.
We've got now the weird experience of listening to David Lang, personal friend of I. Michael Sweetman, who is a superb elitist who says that the cannon fodder doesn't really need to get involved in this bank. Let's play that.
I suggest, therefore, that this be sold not through a democratic process. That would take too long and devour far too much of the funds to educate the cannon fodder, unfortunately, which populates the earth. We have to take almost an elitist program that we can see beyond our swollen bellies and look to the future in time frames and in results which are not easily understood or which can be, with intellectual honesty, be reduced down to some kind of simplistic definition.
Genau, also hier wurden wir halt, oder jeder Mensch einfach als Kanonenfutter bezeichnet, die es einfach nicht wert sind und die leider die Erde bewohnen, dass es uns überhaupt gibt, ist schon mal ein riesiges Problem und die sollen wir natürlich auch nicht unterrichten und halt, dass sie überhaupt was unternehmen können letzten Endes.
Ich habe noch ein anderes Zitat. Also da gibt es hier so eine NGO, Club of Rome, wurde auch von Rockefeller erschaffen und da wurde öffentlich gesagt, dass die Welt hat Krebs und der Krebs ist der Mensch.
Und ja, natürlich haben die nicht den Krebs, also wie Rockefeller und Co., sondern wir haben den. Also was halt typisch dann wieder für Psychopathen sind, die halt dann ganz strikt unterteilen, die gehören zu uns, das ist unser eigenes Klüngel und alle anderen sind halt nicht so wie wir, deswegen müssen sie beseitigt werden und kontrolliert werden.
Deshalb in der Lobatschewski unter dem Begriff essentielle Psychopathie und diese Menschen, die glaube ich zwischen allen und 6% ausmachen in der Bevölkerung, die sehen wirklich, dass sie anders sind, die erkennen sich auch untereinander und sehen wirklich uns normale Menschen als sozusagen Untermenschen, die man unterjochen kann, die man quälen kann und die man am besten auch auslöschen sollte, weil sie eben eine Gefahr darstellen für unsere Macht sozusagen.
Und deswegen diese Bevölkerung zu reduzieren, also Bevölkerung zu reduzieren und diejenigen, die übrig bleiben, die sollen als Sklaven dienen und die sind auch besser zu kontrollieren.
Ja. Das kann man halt am besten machen, wie wir es vorhin gesagt haben, dass eben Stiftungen geschaffen werden, um halt da selber die eigene Elite heranzuzüchten, die eben dann ihr Wissen wieder weitergeben und halt nur ganz bestimmte Menschen zu fördern. Und das basiert halt zum einen auch auf dieser sogenannten Eugenik, dass die halt wirklich denken, dass nicht jeder Mensch halt gleich ist, sondern nur ganz bestimmte Linien, Blutlinien könnte man vielleicht sogar sagen, die Elite sind sozusagen. Und vielleicht gerade auch bei Rockefeller-Dynastie zum Beispiel nur ganz bestimmte Leute ganz oben sein sollen oder königliche Familien teilweise. Aber muss nicht immer so sein. Es ist aber eine Tendenz von, oder die Ansicht von vielen.
Ich habe noch eine Zitat gefunden. Also bei einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, der erklärte Prinz Philipp aus England, und der war damals Präsident von World Life Fund International.
WWF, der kleine Panda-Bär.
Genau, Panda.
Der auch in der Doku erwähnt wird, by the way.
Genau, der hat auch gesagt, dass, also ich kann die Zitat komplett vorlesen. Man kann keine größere Schafherde halten, als man füttern kann. Mit anderen Worten, die Erhaltung der Natur kann es erforderlich machen, einige zu keulen, um das Gleichgewicht zwischen der relativen Anzahl jeder Gattung in einem gegebenen Habitat aufrechtzuerhalten. Mir ist bewusst, dass dies ein sehr empfindliches Thema ist, aber es bleibt eine Tatsache, dass die Menschheit Teil der lebenden Welt ist und dass das anscheinend grenzenloses Wachstum der Weltbevölkerung mit Sicherheit zu einer Krise für das gesamte Leben auf der Erde führen wird.
Naja, für das gesamte, für das Leben der Psychopathen.
Der Psychopathen, ja.
Yeah. Die sich da damit eigentlich als Gott aufspielen und denken, sie könnten bestimmen, wer lebt und wer nicht. Ja.
Aber dieser Vergleich mit Krebs ist auch ziemlich interessant, weil Lobachevsky betrachtet das ähnlich, aber halt ein bisschen auf eine andere Weise. Also er sieht Psychopathen als Krebs auf dem Körper der Menschheit, was sie in Wirklichkeit auch sind.
Ja, das ist halt wieder eine typische Projektion von Psychopathen, meiner Meinung nach, dass die halt sehen, dass wir gestört sind, obwohl es die natürlich sind. Oder krank sind. Ja. Oder, nee, krank sind sie ja nicht. Da muss man halt aufpassen bei essentiellen Psychopathen. Die sind halt einfach so.
Von Natur aus.
Ja. Das sind eine Art andere, wie eine Art andere Art unter uns, unter den Menschen, oder also, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Ach ja, da fällt mir auch noch ein, also haben nicht auch so gewisse Philosophen im 18. Jahrhundert behauptet, oder überhaupt erst so damit angefangen, ja, also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, also so, dass der Mensch an sich böse sei. Und das dann von den Psychopathen eben auch als Grundlage genommen wurde, halt das zu fördern. Diese Ansicht in der Bevölkerung, also dass eben auch der Mensch an sich ja so böse sei und deswegen halt auch also seine Auslöschung damit gerechtfertigt.
Ja, also das geht eigentlich auf, oder es geht nicht darauf zurück, aber Thomas Hobbes war ja so ein bekannter Vertreter, der halt gesagt hat, ich glaube, sein Spruch war, der Mensch ist ein Wolf oder ist dem, oder so ähnlich, auf jeden Fall halt dieses Menschenbild, dass der Mensch schlecht ist. Und Lobachevsky in Politische Pornologie bezeichnet es ja auch als schizoide Deklaration. Also dass sich das halt bei vielen Denkern in Anführungsstrichen, die halt pathologisch sind, in der einen oder anderen Form halt wiederfindet. Also diese Vorstellung, der Mensch ist halt grundsätzlich böse und deswegen muss man ihn halt quasi ganz scharf kontrollieren, sonst ist eh alles, geht eh alles den Bach runter und das halt eine Rechtfertigung ist, halt ja für eine herrschende Klasse sozusagen alles zu kontrollieren. Und interessanterweise, also das sehen wir ja auch heute in anderen Diskussionen, ne, was so dieses ganze Thema Gender und sag ich mal eher von linker Seite, so diese Vorstellung, dass also die Welt ist eigentlich eine böse Patriarchie, wo halt also alle Männer sind irgendwie böse und also es gibt nur Macht, Menschen sind eigentlich nur an Macht interessiert und alles sind Machtspiele und das mehr kann man dazu nicht sagen. Also diese Vorstellung, die zieht sich halt wirklich durch. durch diese ganzen pathologischen Denksysteme.
Ja, sie projizieren das alles auf normale Menschen. Mhm. Und die normalen Menschen mit der Zeit fangen selbst so zu denken.
Ja, das ist das Problem davon. Ja, wenn man halt ständig also solche auch indirekten Vorbilder hat, und sei es zum Beispiel auch durch die verzerrten Medien heutzutage, dass man immer mehr diese Vorbilder annimmt oder Anführungszeichen Vorbilder und ja, dann selber so wird oder werden kann, besser gesagt.
Also dass man sich eben damit identifiziert und dann ja, also das muss ja aber auch am Selbstwert von ganz vielen Menschen nagen, sich dann ja selber als Krebs der Menschheit mit zu identifizieren. Und dadurch auch also viele einfach entmächtigen, etwas zu unternehmen.
Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man sich selber als Krebs identifiziert, sondern dann also so eine Denke annimmt, ja, okay, ich bin der Tolle und die um mich rum sind diejenigen, die eigentlich nicht die Guten sind, müssen wir die eigentlich noch mit durchfüttern. Also irgendwie diese Denke scheint jetzt halt auch irgendwie sehr normal zu sein bei vielen.
Ja, wenn man das Gute im Menschen halt nicht sieht oder das völlig ausgeblendet wird, dann gibt es ja auch nichts, also kein Ideal mehr, nach dem man streben kann. Also, weil wenn man jetzt sagt, okay, es gibt halt das Gute auch im Menschen, es gibt Tugend und Aufrichtigkeit und so weiter, dann hat man ja auch was, wonach man streben kann. Ne? Aber wenn man halt denkt, so wie es einem halt eingetrichtert wird inzwischen, das ist eh alles sinnlos und das gibt's gar nicht und Menschen sind schlecht, dann kann man ja auch sagen, okay, dann ist eigentlich auch alles egal, was ich mache. Also es hat eigentlich sehr schädliche psychologische Auswirkungen.
Okay, wollen wir noch was zur grünen Bewegung oder zum Klimawandel sagen? Also Klimawandel, wenn ich das Wort gerade lese, fällt mir dann nur Al Gore ein.
Doch, das wäre sehr interessant. Also gerade weil ja auch so mit dem Klimawandel ist ja auch verbunden, dass das nie in Verbindung gebracht werden würde, also mit den Ölmagnaten und ihren Nachkommen.
Ja.
Obwohl es eigentlich Verbindungen dazu gibt.
Ja, das ist ja diese Fortsetzung von diesen grünen Revolutionen.
Mhm.
Und eben der Idee, dass das auf den Menschen basiert und hauptsächlich vom CO2-Ausstoß durch den Menschen resultiert. Ja.
Und alle anderen Faktoren, wie zum Beispiel die Sonne, ist ja nicht groß. Die Sonne, die Sonne dreht sich auch um die Erde. Von daher können wir die auch einfach weglassen.
Ja, und was hat schon Wärme auf der Erde mit der Sonne zu tun?
Ja,
ja, die wird natürlich durch das Öl gegeben.
Genau. Ja,
aber da fällt mir auch ein, in der Doku, da war auch ein Auszug, das fand ich auch sehr bezeichnend, von Prinz Charles, wie er dann sozusagen seinen Untertanen einen Vortrag gehalten hat, aus seinem Palast heraus. Ne? Ihr müsst jetzt alle Energie sparen und der böse Klimawandel und so. Und wenn man jetzt mal einfach mal den Klimawandel für einen Moment vergisst und diese ganze Indoktrination und bla bla, dann muss man sich eigentlich nur dieses Bild vor Augen halten. Da sitzt irgendwie der Königssohn oder was auch immer und predigt dann, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen. Und
er sitzt in seinem Palast.
Das ist schon so absurd, dass man eigentlich schon, also, ne, aber da sieht man auch, wie stark diese Indoktrinierung dann funktioniert, dass die Leute dann sagen, oh, der ist ja gut, dass der sowas sagt. aber dabei ist es sowas von absurd.
Er hat buchstäblich gesagt, dass wir alle bescheidener leben müssen.
Mhm. Genau.
hat er sich da selber auch gemeint? Oder? Er hat sich selber wahrscheinlich vergessen.
Ich frage mich, ob er überhaupt weiß, wo die Lichtschalter sind oder nur seine Bediensteten.
Richtig.
Ja, ich glaube, sein Rolls Royce interessiert es dann nicht so sehr, den Klimawandel. Ne?
Oder private Jet von Al Gore.
Ja, das stimmt.
Ja. Also ja, das sind ja genau diesen grünen Bewegungen, Klimawandel hat auch letzten Endes selbst Öloligarchen stehen, die auf zwei Seiten stehen, parallel.
Und der hat ja, also Al Gore hat ja auch neulich getwittert, also nach dieser ganzen Kältewelle in den USA und Europa, dass so viel Schnee ist angeblich genau das, was man
von einem Klimawandel erwarten muss, sagt dieser Wissenschaftler.
Genau.
Interessanterweise hieß es ja am Anfang nicht Klimawandel, wenn man sich daran erinnert, sondern da hat man ja von der Klimaerwärmung.
Genau, und gesprochen. Dann haben sie das geändert in Klimawandel, ja, ein bisschen.
Das passt besser zu der derzeitigen Lage auf der Erde.
Ja.
Das fällt dann nicht so aus, nicht so auf, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, passt, wenn man dann hört Klimaerwärmung und dann sind es in den USA minus 40, 50 Grad. Wenn man dann Klimawandel hört, dann fällt es einem vielleicht nicht sofort auf.
Ja, und sein Doku-Film, eine unbequeme Wahrheit, ich glaube Anfang der 2000er war das, wo dann auch wieder diese Propagandamaschine lief, eine perfekte Ausführung, um den Menschen wieder zu beschuldigen und zu guten Handeln zu bewegen. Und er selber hat es aber auch mit der Ölindustrie zu tun und fliegt mit seinem Privatjet durch die Gegend. Und das ist einfach, also auch wieder typisch psychopathisch.
Ja, und nicht nur der Al Gore, es gab ja auch in der Doku wurde dann auch doch der eine jüngere Rothschild
eingeblendet.
Das war doch auch so Posterboy für den, gegen den Klimawandel, ne? Also das
ist der so langhaarige Bombeleger.
Yeah. Ja, der nette Nachbar von nebenan.
Genau,
der muss Image, recht haben.
Imageaufbesserung von den Rothschild, ne?
Jetzt ist der junge Hipster. Genau, der nette Weltbürgernachbar.
Ja. Ja, und er hat uns unterrichtet, wie wir alle leben müssen.
Das einzige Unterschied ist nur das Konto und die Füllmenge des Kontos.
Ja.
Okay. Kleinerweise.
Also eigentlich, man würde sich wünschen, dass jeder mal so eine Mischung aus diese Doku sehen und politische Ponerologie lesen. Wenn man es noch nicht getan hat, beides zusammen und das dürfte den Blick auf das, was um uns herum passiert, massiv verändern nochmal. Es ist auch ein bisschen deprimierend. Also je länger ich uns hier zuhöre, bin ich gerade mal so, dass ja, was ist eigentlich nicht besetzt an Themen?
Ja. Genau, der James Corbett geht dann noch ein bisschen weiter in seiner zweiten Dokumentation. Und zwar erwähnt er da noch die Technokraten, da auch wieder im Sinne der Kontrolle. Und da kann man halt vor allen Dingen auch sagen, gerade was mit der Technik heutzutage los ist, sei es zum Beispiel dieses, oh Gott, Amazon, ist, wie heißt denn dieses blöde Ding, diese Knopfdrücker, wenn man drauf drückt, das Alexa zum Beispiel, über diese Drückknöpfe dann das, kommt gerade nicht auf die Namen, dieses moderne Haus, dass man von Internet gucken kann, wo wird Energie verbraucht, da kann man das Licht einschalten. Also und immer mehr
Smart Home, Smartphones, Internet der Dinge, wo dich dann deine Waschmaschine oder dein Kühlschrank überwacht, die dann mit dem Internet verbunden sind und dann als Banze gegen dich verwendet werden kann oder man auch feststellen kann, was jeder Einzelne zu jedem einzelnen Zeitpunkt dann gerade an Wasser verbraucht, Elektrizität verbraucht, weil er über Internet ist, welche Seiten er besucht, welche Interessen er hat. Das ist alles so, diese netten kleinen Dinge, so Risiken und Nebenwirkungen
der
moderneren Welt.
Ja, also das wird uns verkauft als moderneres Leben, als mehr Komfort, mehr Zeit, aber in Wirklichkeit geht es um die Kontrolle. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt eigentlich noch einen dritten Teil von dieser Doku. Da erwähnt James Corbett, dass ich glaube seit 2000 oder noch ein bisschen später jetzt das Erdöl wurde durch Information ersetzt.
Ja, yeah. Data is the new oil. Ja. Yeah.
Okay.
Ach so.
Okay. Also Information.
Die Doku auch.
Ich glaube, das ist nur ein Podcast und das ist ziemlich kurz und also das, es geht um Information, um alles, also vor allem um unsere Interessen, unser privates Leben und da erwähnt er auch, wie Google erschaffen wurde und zu welchen Zwecken und letztendlich der einzige Zweck ist noch mehr Kontrolle.
Ja.
Der gläserne Mensch.
Ja, wenn man sich dieses Smart Home oder so anschaut, ne, also oder dieses Smart Meter, also jetzt im Bereich Energie, ne, die ja dann Strom messen und dann vernetzt sind mit dem Energieversorger und so weiter und da die können ja dann oder die träumen davon, noch sind wir zum Glück nicht so weit, aber dass sie dann zum Beispiel einfach die Heizung auch regulieren können, also aus der Ferne, also nach dem Motto, damit wir halt Energie sparen oder effizienter machen, bla bla bla. Mhm. Aber das muss man sich mal überlegen, dass dann halt jemand, stell dir mal vor, es ist irgendwie minus 20 Grad und irgendjemand kann halt irgendwo, wenn er will, dir einfach die Heizung abdrehen. So. Mhm. Also ist schon erschreckend.
Ja. Also das passt auch wieder zum Thema, dass wir ein Krebsgespür sind und wir einfach keinen Plan von Leben haben und wir müssen das für euch übernehmen, damit wir euch kontrollieren können.
Ja, ich finde, es ist ja nicht nur das Smart Home oder die Smart City, also das ist so ein bisschen das, was er am Anfang in der Doku ja auch über die Technokraten und deren Zukunftspläne erzählt, findet sich ja ein bisschen wieder in den ganzen Kundenkarten, die so bereitwillig an den Kassen gezückt werden.
Ah, richtig.
Also so, wo unglaublich viele Daten über persönliche Vorlieben und den eigenen Lebensstil ja auch schon abgesaugt werden, indem ich einfach jedes Mal bereitwillig für 5% Rabatt preisgebe, was ich wann in welcher Menge kaufe und dann geht das ja immer weiter. Dann gibt es irgendwelche Gesundheitskrankenkassen, die Bonusprogramme haben, wenn du deine Smartwatch oder irgendwas benutzt. Ne? Und also so die Sachen, die alle zusammenhängen und einem jede einzelne als Verbesserung, als Vereinfachung verkauft wird und zusammengenommen ist es ein totaler Eingriff in deine Privatsphäre.
Mhm. Ja.
Also früher, da ist man aus dem Büro gegangen und dann war man draußen. Heutzutage, da hat man sein Smartphone neben dem Bett liegen und wenn dann der Kunde oder der Arbeitgeber dann anruft, so nach Feierabend, in der Früh, mitten in der Nacht, ja okay, dann stehst du auf jeden Fall bereit, dass du auch noch dann zum Nutzen deines Arbeitgebers und zum Nutzen deines Kunden zur Bereitschaft stehst oder auch während deines Urlaubs oder dann während der Wochenenden. Das ist dann das, was dann also so wirklich einen vorwärts bringt.
Total.
Ja. Aber diese ganze Kontrolle, diese ganzen Bestrebungen nach noch mehr Kontrolle, noch mehr Macht, das bestätigt einfach, also meiner Meinung nach, dass sie einfach Angst haben. Sie haben Angst vor normalen Menschen. Sie können diese Menschen nicht verstehen. Sie wissen, dass die Menschen, die normalen Menschen, in Überzahl sind. Und sie haben eine tierische Angst vor uns. Und deswegen wollen sie noch mehr Kontrolle.
Ja, sie sehen uns als Armee der Monster an, also die sie jederzeit vernichtend und also von ihrem Thron stoßen könnte.
Also Angst gemischt mit Hass.
Ja, weil ich meine, Psychopathen solche Leute, die haben zwar gewisse Vorteile, weil sie halt, sag ich mal, gewissenlos sind und gewissenlos vorgehen können, aber wenn halt normale Menschen ihre Tugenden entdecken und nach einem guten Leben streben und ihre ganze Kraft da reinsetzen, nach Idealen zu leben und sich immer weiter zu verbessern, dann sind die normalen Menschen halt unschlagbar, ne? Weil sie einfach mehr sind und sehr, sehr stark sind und ja auch intelligenter sind im Durchschnitt. Aber wenn man halt denen die ganze Zeit irgendeinen Quatsch erzählt und sie gefügig macht und kontrolliert, ne, dann hoffen die halt, ja, dass man das verhindern kann und die Leute klein hält.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den dann Corbett angesprochen hat, den wir erweitern können. Er fragt halt auch am Ende der zweiten Doku, wie kannst du einen Feind erkennen, den du nicht siehst? Und da spielt halt vor allen Dingen das Thema Psychopathie ganz wichtige Rolle. Er selber sagt, der James Corbett, Wissen ist ganz wichtig und überhaupt erstmal so die Doku auch zu sehen. Aber ich denke, wir können weitergehen, gerade was das Thema Psychopathie angeht, sich darüber wirklich zu informieren, um überhaupt solche Menschen verstehen zu können, die zu sowas in der Lage sind. Und halt dann auch dieses Wissen weiter zu vermitteln.
Ja, und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man fragt, was kann man tun, ist halt so, man kann jetzt nicht, oder die meisten Menschen sind nicht in der Position, um jetzt das System umzuändern oder die großen Strippenzieher da irgendwo zu bekämpfen oder so, das führt dann meistens eigentlich zu eher negativen Effekten. Aber was man halt machen kann, gerade was das Thema Psychopathie und so angeht, ist halt sich darüber zu informieren. Und wir haben ja auch in der letzten Show da sehr viel drüber geredet und das kann man ja auch im eigenen Umfeld anwenden. Also man hat auch im eigenen Umfeld zweifelhafte Menschen und man kann sozusagen in seinem eigenen Haus erstmal aufräumen. Und damit kann man eigentlich schon viel bewegen.
Ja, definitiv.
Ja, und da kann man auch für andere ein Beispiel sein. Also wenn man bei sich selber anfängt und andere sehen das dann auch, dann werden die vielleicht auch ermuntert, dann auch was zu machen. Bei sich selber auch was in Ordnung zu bringen, was zu über, also davon zu übernehmen. Kann ich mir so vorstellen.
Ja, das und auch nicht zu unterschätzen, also Leute, die einem näher sind, über solche Themen auch mal zu reden, wo es passt, ne? Also einfach auch mal so Denkanstöße zu geben, ohne missionieren zu wollen, aber so langsam so Bewegung ins Denken zu bringen. Und wenn einer nur noch mal nachfragt, dann ist ja schon was gewonnen, weil der redet dann vielleicht auch noch mal mit jemandem und trifft wieder auf jemanden, der interessiert oder der sich ähnliche Gedanken macht. Also dass man auch schaut, so wo, ja, welche Schlachten wähle ich für mich und da kann ich aber was bewegen, indem ich solche Themen nicht nur für mich behalte, sondern eben auch anfange, drüber zu reden.
Muss natürlich auch immer angemessen sein, man sollte nicht jeden das an die Stirn binden, so ungefähr, aber
das kann auch nicht in dem Umfang, also weil ich glaube, der Corbett in seinem, sozusagen der dritte Teil davon, empfiehlt ja auch, dass man das dann überall teilt und so, also ich glaube, das ist halt eher gefährlich, gerade bei solchen sehr kontroversen Themen, ne? Also wenn man jetzt irgendwie dann zum Nachbarn geht und ihm sagt, hier, guck dir das mal an und die Rockefeller-Weltverschwörung, die uns jetzt müssen wir bekämpfen. Also ich glaube, dann kann man sehr schnell eher in einer geschlossenen Anstalt landen. Also
ja,
muss man schon sehr aufpassen. Aber ich glaube, was Mai meint, ist ja auch eher so, ne, dass man halt so sanft hier und da einfach bestimmte Aspekte, vielleicht wo man merkt, da ist jemand interessiert sich dafür oder so, ne, so anspricht und eher vorsichtig bleibt, aber trotzdem auch den Mut hat, bestimmte Dinge auch mal zu hinterfragen oder so. Also damit kann man schon sehr viel bewegen.
Und ich glaube auch, dass, also es geht gar nicht darum, dass wir dieses System ändern oder überhaupt ändern können. Es geht darum, dass wir daraus lernen. Daraus lernen und lernen, damit umzugehen.
Ja, definitiv. Und ich denke mal auch, die sozialen Medien spielen da mit einer Rolle. Man kann ja doch ab und zu mal einen Artikel posten. Man muss natürlich da wirklich die feine Linie beachten, dass man jetzt nicht zu viel kritische Sachen postet. Aber das ist schon im Mittel zum Zweck. Wer Interesse hat, der kann sich's durchlesen. Wenn man doch mal einen Link zum Beispiel von SOT postet oder von einer anderen alternativen Seite zum Beispiel. Und damit kann man halt auch Leute vielleicht erreichen, vielleicht auch nicht. Das muss man halt immer offen lassen. Also man sollte nicht anfangen zu predigen oder so.
Ja, aber da würde ich auch echt nochmal einen Aufruf machen, weil ich glaube, also mir geht's so, ich habe immer ein bisschen Angst, auch Sachen auf Social Media zu teilen. Ich glaube, da ist es auch berechtigt. Man muss schon sehr vorsichtig sein. Ich glaube, es ist immer besser, lieber etwas sanfter vorzugehen als zu hart oder zu schnell. Aber es ist so, dass heutzutage, ich glaube, manche Leute haben auch einfach zu viel Angst, weil ich meine, ganz ehrlich, wer nimmt denn noch die Mainstream-Medien ernst? Also ich meine, klar, immer noch genug Leute, aber es ändert sich so viel und es ist eben nicht mehr so, dass man jetzt als irre gilt, nur wenn man mal eine alternative Meinung teilt oder so. Also das kann man sich schon auch ab und zu mal trauen und ich glaube, das ist schon gut, wenn man auch dadurch zeigt, nein, auch man muss nicht verrückt sein, um sowas zu lesen. Und es sind auch ganz normale Menschen, die sich mit sowas beschäftigen und nicht nur Leute mit Aluhut.
Ich weiß nur Verschwörung.
Man muss dann Feingefühl entwickeln, denke ich. Dass man guckt, okay, dass man so auslotet, okay, also kann ich da was einbringen oder nicht. Manchmal reicht es zum Beispiel auch einfach nur, denke ich, also wenn jetzt über die grüne Bewegung, wie gut das doch alles wird, also ein Widerspruch zum Beispiel aufzeigt, also ohne militant zu sein, sondern halt einfach nur ein Widerspruch, der, sage ich jetzt mal, ganz unverfänglich zum Nachdenken anregt zum Beispiel. Also ich habe da jetzt kein konkretes Beispiel, aber deswegen...
Ja, aber ich glaube, ich finde das auch absolut richtig und sei es nur, dass man zum Beispiel was auf Facebook teilt nach dem Motto, oh, ich Da habe ich aber kein, also habe ich irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache, wenn jetzt Leute uns vorschreiben wollen, dass bla 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 oder so, ne? Dass man es auch, man kann es ja auch recht sanft formulieren, man muss ja nicht irgendwie jetzt schreiben, so die große Lüge der was weiß ich und dahinter steckten Rockefellers und die Weltverschwörung oder so, ne? Sondern man kann es ja vorsichtig machen. Und ich glaube, wenn jemand wirklich große Sorge hat, was auch noch eine Taktik ist, ist, dass man einfach auch mit den guten Artikeln aus den Mainstream-Medien anfängt. Also wir haben ja auch auf SOT immer wieder mal aus Mainstream-Quellen Artikel, ne? Weil auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Gibt ja auch gute Artikel in den Mainstream-Medien ab und zu. Und wenn man sich das eher traut, dann halt mal einfach sowas zu teilen. Ne? Mhm.
Genau, und man kann ja immer noch eine kritische Frage dazu werfen, ist das wirklich so? Fragezeichen. Und dann kann man halt auch das Denken den anderen überlassen, wenn sie noch denken können.
Ja, die Strategie,
wieder lernen.
Die Strategie mit der Fragestellung ist eigentlich eine ziemlich gute, die ich ziemlich oft anwende. Also wenn irgendjemand irgendwas erzählt von den neuesten Geschehnissen, dann stelle ich einfach eine Frage, die vielleicht zum Denken anregt. Also nicht unbedingt irgendwas, was irgendwie definitiv so sein kann, sondern einfach eine Frage stellen, die irgendwas hinterfragt, vielleicht.
Ja, ich denke, es sind alles sehr gute Strategien, ja. Okay, ja, sind wir fertig mit James Corbett heute und seiner Dokumentation. Empfehle mir, ist leider nur auf Englisch, gibt es nicht auf Deutsch. Aber trotzdem, die Essenz ist, ja, wie immer, Psychopathie, politische Pornologie zu lesen, um einfach die Mächtigen an der Macht zu verstehen. Gut, dann sage ich von meiner Seite Tschüss, wir hören uns dann wahrscheinlich in 2 Wochen wieder und ja, wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.